Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt, wie schon gesagt, steht im 1. Petrusbrief. Wir gehen nahtlos weiter in unserer Reihe durch diesen Brief und wir werden uns heute unter die Verse 13 bis 18a von Kapitel 3 stellen. 1. Petrus Kapitel 3, ab Vers 13 bis Vers 18a. Wir hören Gottes lebendiges Wort. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Denn wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott, den Herrn, in euren Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, es ist vielleicht die Herausforderung schlechthin für uns als Christen. Abraham stand vor dieser Herausforderung, Josef auch. Mose in den ersten Jahren seines Lebens, Daniel stand ganz besonders vor dieser Herausforderung. Im Neuen Testament standen die ersten Christen vor dieser Herausforderung und ganz besonders die Christen, an die Petrus hier schreibt. Ich spreche von der Herausforderung, wie du dich als Christ verhalten sollst in einer nichtchristlichen bzw. sogar vielleicht antichristlichen Umgebung. Petrus hatte uns in den Versen vor unserem Abschnitt zwei Grundsätze gelehrt. Er hatte gesagt, ordne dich unter und segne die, die dir vielleicht sogar das Leben schwer machen. Ordne dich unter und segne die, die dir das Leben vielleicht sogar schwer machen. Ja, über Unterordnung hatte er sehr ausführlich gesprochen, ab Kapitel 2, Vers 11. Und beim letzten Mal hatten wir so eine Art Zusammenfassung gehört. Ja, in jeder Beziehung, die du zu dieser Welt hast, sei es in der Familie, wo Menschen vielleicht nicht an Jesus glauben, auf der Arbeit, gegenüber der Regierung, wo auch immer, ordne dich unter und segne sogar die, die gegen dich sind. Ja, natürlich hat das alles seine Grenzen, aber grundsätzlich, sagt Petrus, ist das die Marschrichtung in dieser Gesellschaft. Und von da ausgehend stellt Petrus jetzt in unserem Abschnitt, in Vers 13, also dem ersten Vers, diese Frage. Vers 13. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Das ist eine rhetorische Frage und Petrus sagt damit, in anderen Worten, sei deiner Umgebung kein Anstoß. Er fasst sozusagen alles nochmal zusammen. Er sagt, sei nett, freundlich, zuvorkommend. Er sei ein angenehmer Zeitgenosse in deiner Umgebung, sodass niemand etwas findet, was er gegen dich haben könnte. Manche Schikane, die vielleicht wie Christenverfolgung aussieht, ist vielleicht in Wirklichkeit gar keine. Denn vielleicht regt sich da jemand über den Christen XY auf, aber dummerweise gibt Christ XY ihm auch allen Anlass dazu. Und Petrus sagt, das sollte auf jeden Fall nicht passieren. Und Petrus ist bei diesem Punkt sehr deutlich und sehr ausführlich. Und der radikale Höhepunkt davon ist, segnet sogar die, die gegen euch sind. In den Versen vorher. Und Petrus sagt jetzt hier in Vers 13, wenn du das tust, wenn du deinen Menschen in deiner Umgebung kein Anstoß bist, dann wirst du grundsätzlich recht gut klarkommen. Ja, Vers 13. Wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Aber das, was ich gesagt habe und was Petrus hier lang und breit ausgeführt hat, das gilt grundsätzlich. Das gilt nicht immer. Denn manchmal ordnet man sich vorbildlich unter. Manchmal segnet man sogar die, die etwas gegen einen haben. Und trotzdem erfährt man Leid. Trotzdem erfährt man Widerstand. Trotzdem haben Leute etwas gegen einen. Und es ist dieser Fall, dass man sich vorbildlich unterordnet, vorbildlich segnet und trotzdem Widerstand erfährt, über den Petrus in diesem Abschnitt heute spricht. Er schreibt deswegen auch dann in Vers 14, doch wenn ihr auch leiden solltet, um der Gerechtigkeit willen. Ja, häufig, das hatte er vorher gesagt, wirst du nicht für deinen Glauben leiden, wenn du dir nichts zu Schulden kommen lässt. Aber es gibt Situationen, da eben doch. Den ersten Teil haben wir uns in den letzten Predigten ausführlich angeschaut. Heute schauen wir uns das an, was passiert, wenn wir trotzdem Gegenwind erfahren. Und deswegen ist mein Thema für heute, wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst. Und für diese Situation, wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, gibt Petrus uns drei Blickrichtungen mit. Er sagt, dann behalte den Stärkeren im Blick. Er sagt zweitens, dann behalte deinen Auftrag im Blick. Und er sagt drittens, dann behalte das Ende im Blick. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann behalte erstens den Stärkeren, zweitens deinen Auftrag und drittens das Ende im Blick. Was passiert, wenn du Widerstand für deinen Glauben erfährst? Ich kann mir gut vorstellen, dass du dann so reagierst, wie man auch ansonsten erstmal auf Leid reagiert. Ja, es bedrückt einen. Man ist unruhig. Man grübelt und man macht sich Sorgen. Man hat vielleicht sogar Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Vielleicht hat man sogar gar keine Motivation mehr, aufzustehen morgens. Aber schaut, für Petrus ist das alles keine Option. Er sagt dir, wenn so etwas in deinem Leben passiert, dann behalte Gott im Blick. Dann behalte den im Blick, der stärker ist als jedes Leid und jede Verfolgung. Das ist mein erster Punkt. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann behalte den Stärkeren im Blick. Vers 14 nochmal. Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr droht aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Ja, was hier steht, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Petrus sagt hier, wenn du Widerstand erfährst, wir würden erwarten so etwas wie, naja, dann mach dir nicht zu viele Sorgen. Oder dann sei nicht zu niedergeschlagen. Aber er schreibt, dann bist du erstens glücklich, zweitens, dann brauchst du dich nicht zu fürchten und drittens kannst du ganz ruhig bleiben. Was ist mit Petrus los? Hat er den Ernst der Lage nicht erkannt? Ja, er schreibt ja das als Brief. Vielleicht ist er so weit weg, dass er gar keine Ahnung hat, was bei uns in unserer Gemeinde wirklich los ist. Doch, Petrus hat den Ernst der Lage erkannt. Und trotzdem, wenn du leiden solltest, wenn das passiert, dann ruft er dich hier tatsächlich dazu auf, entspannt darauf zu reagieren. Aber warum? Naja, eine Möglichkeit ist, dass Petrus an die Kraft des positiven Denkens glaubt. Ja, wenn ich auch in harten Situationen nur immer positiv bleibe, mich sogar mitten im Leid freue, immer auf die Sonnenseite des Lebens schaue, dann wird irgendwann alles gut. Aber das sagt Petrus hier nicht. Und dieser Gedanke wäre ihm auch völlig fremd. Denn dieser Gedanke ist der gesamten Bibel völlig fremd. Vielleicht ist Petrus hier ja aber auch zynisch. Hey, wenn es dir richtig dreckig geht, dann nimm die Situation mit schwarzem Humor. Feier mal richtig, es wird eh alles nur noch viel schlimmer. Auch das sagt Petrus nicht. Er ruft dich auch nicht dazu auf, dein Leid irgendwie zu verdrängen, zum Beispiel durch Unterhaltung oder Alkohol oder Drogen. Nein, er ruft dich dazu auf, den Fokus deines Herzens zu ersetzen. Sag das nochmal. Er ruft dich dazu auf, den Fokus deines Herzens zu ersetzen. Wisst ihr, Fotokameras, Videokameras und unser Auge haben alle eine Sache gemeinsam. Sie müssen fokussieren auf das, was sie aufnehmen oder angucken. Und sie können immer nur eine Sache fokussieren. Ja, wenn ich hier lese, kann ich euch hinten nicht scharf sehen. Wenn ich euch hinten angucke, kann ich hier meine Predigt nicht scharf sehen. Ich kann mich immer nur auf eine Sache fokussieren. Ähnlich ist es auch mit dem Blick unseres Herzens. Mit dem Blick, wohin wir mit unserem Leben schauen. Das, was uns prägt. Was dafür sorgt, ob wir ängstlich, fröhlich, zuversichtlich oder verzweifelt sind in einer Situation. Und wenn du nun Widerstand für deinen Glauben erfährst, dann gibt es zwei Möglichkeiten, grob gesagt, worauf du fokussieren kannst. Und die erste Möglichkeit, worauf du deinen Lebensblick fokussieren kannst, das sind die Umstände. Ja, du kannst darauf fokussieren, was dir jetzt eben dein Leben so schwer macht. Vielleicht gerade, weil du Christ bist. Du kannst fokussieren auf die Menschen, die dich schikanieren, auf die Dinge, die du verzichten musst, auf die Beziehungen, die zerbrechen, auf den Komfort und den Wohlstand, der vielleicht nicht mehr da ist. Das ist die eine Möglichkeit. Aber es gibt eine zweite Möglichkeit. Du richtest deinen Blick auf den, der stärker ist als die Umstände. Du ersetzt deinen Fokus. Und genau das ist es, was Petrus hier sagt. Vers 15a, also der nächste Vers. Sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Es geht darum, Gott in den Fokus zu nehmen. Über ihn nachzudenken, mit ihm zu sprechen, auf ihn zu hören, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Dann fokussierst du den Blick deines Lebens nämlich auf den Stärkeren. Versteht mich da nicht falsch. Das macht das Leid an sich erstmal nicht besser. Und es nimmt das Leid erstmal auch nicht weg. Dadurch ändern sich nicht die Umstände, aber deine Perspektive ändert sich. Und dann kannst du tatsächlich, ohne zu verzweifeln, ohne zynisch zu werden, ohne das Leid zu verdrängen, wie Petrus in Vers 14 sagt, glückselig, furchtlos und beruhigt sein. In anderen Worten, wenn du Gott in deinem Herzen heiligst, also deinen Fokus auf den Stärkeren, auf Gott richtest, Vers 15a, dann kannst du Vers 14 leben. Ich lese ihn nochmal. Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen. Du kannst in deinem Leid, in deiner Anfechtung, in deiner schweren Zeit beruhigt und furchtlos sein. Du darfst sogar glücklich sein. Nicht, weil das Leid nicht schlimm wäre. Leid ist schlimm. Ja, die Bibel geht an keiner Stelle hin und relativiert Leid. Aber die Bibel sagt immer wieder, es gibt jemand, der ist unendlich mal stärker als alle Umstände, die für Leid in deinem Leben sorgen. Und deswegen sollst du auch nicht über das Leid glücklich sein, aber du darfst im Leid glücklich sein. Über das Leid glücklich zu sein, das wäre zynisch. Das hätte was Sadistisches. Sondern du darfst im Leid glücklich sein, weil du den Stärkeren an deiner Seite weißt. Jesus sagt in der Bergpredigt, vielleicht habt ihr da auch dran gedacht, etwas ganz Ähnliches. Er sagt in Matthäus 5, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Bei Petrus spielt hier nicht nur auf die Worte Jesu in der Bergpredigt an. Wie ungefähr in jedem zweiten Vers in seinem Brief spielt er auch auf etwas aus dem Alten Testament an. Und hier ist es der Prophet Jesaja. Übrigens, auch das ist sehr häufig bei Petrus. Und zur Zeit des Propheten Jesaja waren die Zeiten für das Volk Gottes auch alles andere als angenehm. Wenn man in Jerusalem lebte, lebte man damals in ständiger Angst, dass die Großmacht der Assyrer kommt und die Stadt platt macht und mein Leben, meine Existenz mit. Und dann spricht Gott zu den Völkern durch Jesaja, also zu den Völkern, die Gottes Volk auslöschen wollen. Und er macht sich fast lustig über sie. Wir haben das eben gelesen in Jesaja 8. Ich lese nochmal Auszüge daraus. Schließt euch zusammen, ihr Völker. Ihr werdet doch zerschmettert. Horcht auf, ihr alle in fernen Ländern. Rüstet euch. Ihr werdet doch zerschmettert. Ja, rüstet euch. Ihr werdet doch zerschmettert. Schmiedet einen Plan. Es wird doch nichts draus. verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt, denn Gott ist mit uns. Es war eine Zeit, wo die meisten Menschen, Volk Israel, die Hoffnung auf Gott aufgegeben hatten. Ja, sie sahen die militärische Stärke der Assyrer und sie steckten den Kopf in den Sand. Und dann spricht aber Gott durch Jesaja den kleinen Teil des Volkes an, der wirklich Gott gefallen wollte, der sich wirklich auch in dieser dramatischen Situation an Gott festhalten wollte. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, indem er mich fest bei der Hand fasste. Nennt nicht alles Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was es fürchtet, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht davor. Warum? Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Seht ihr die Parallele zwischen Jesaja und hier Petrus? Jesaja sagt, den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen und fürchten. Petrus sagt, Vers 15a, heiligt aber vielmehr den Herrn in euren Herzen. Es geht darum, den Blickwinkel deines Lebens zu ändern auf den, der stärker ist als alle Umstände. Und die Frage, die Gottes Wort dir heute Morgen stellt, wenn die Widerstände kommen, worauf richtest du den Fokus deines Herzens? Auf die Stärke der Umstände oder auf den, der stärker ist als alle Umstände? Worauf richtest du den Fokus deines Herzens? Auf die Stärke der Umstände oder auf den, der stärker ist als alle Umstände? Den Stärkeren im Fokus zu behalten, das ist aber nicht die einzige Herausforderung in so einer Situation. Wir hatten eben gesehen, wenn der Widerstand kommt, wenn der Druck stärker wird, dann neigen wir dazu, uns zu fürchten und uns beunruhigen zu lassen. Das ist das, was oft in uns passiert. Aber bei allem Widerstand gehen nicht nur Dinge in uns vor, sondern es ändert sich ja auch unsere Einstellung zu dieser Welt. Ja? Menschen bringen uns Widerstand entgegen, also neigen wir dazu, uns von diesen Menschen zurückzuziehen. Oder vielleicht auf Angriff zu schalten. Aus der Richtung kommt Widerstand, okay, dann ziehe ich mich da halt komplett raus. Oder ich versuche ihnen eben den Widerstand heimzuzahlen, den sie mir entgegenbringen. Das haben sie ja auch nicht anders verdient. Petrus sagt, das ist nicht dein Auftrag. Wir sollen Salz und Licht in dieser Welt sein, trotz des Widerstands, der uns begegnet. Das ist unser Auftrag. Das bringt mich zum zweiten Punkt. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann behalte den Auftrag, deinen Auftrag im Blick. Wie gesagt, bei Widerstand ist die Gefahr, dass wir uns zurückziehen. Vielleicht um uns selbst kreisen, im Selbstmitleid versinken und sagen, lasst mich alle in Ruhe. Aber Petrus sagt ab Vers 15, zweite Hälfte, seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist. Und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Petrus spricht hier zuerst von unserem Reden. Und er sagt, mit deinem Reden sollst du als erstes Zeugnis ablegen von dem, was du glaubst. Das wird oft zitiert als Hinweis auf einen persönlichen Evangelisationsbefehl. Aber ich glaube nicht, dass es sich darum handelt. Hier steht nicht, geh raus und sprich Menschen auf Jesus an. Keine Frage, auch das sollst du tun, aber das ist nicht, was hier gemeint ist. Hier geht es darum, dass du bereit bist zu antworten, wenn Menschen dich fragen. Aber wann fragen dich Menschen denn über deinen Glauben aus? Natürlich nur dann, wenn sie wissen, dass du Christ bist. Und wenn das auch irgendwie in deinem Leben sichtbar wird. Und deswegen sollst du auch bei Widerstand dich mutig zu Jesus bekennen, damit Leute ins Fragen kommen und dir dann Fragen stellen. Aber du sollst dabei nicht stehen bleiben, sondern du sollst dich auch vorbereiten, dann auf die Fragen wirklich antworten zu können. Und dafür solltest du dir Gedanken gemacht haben über Fragen wie, warum glaube ich eigentlich an Jesus? Warum ist die Bibel Gottes Wort und deshalb wahr und irrtumslos? Warum brauchen wir eigentlich den Tod und die Auferstehung von Jesus? Warum ist es wichtig, dass diese Welt nicht aus Zufall entstanden ist, sondern dass Gott sie erschaffen hat? Ja, manchmal sagen Christen, die es eigentlich gut meinen, weißt du, beim christlichen Glauben, da geht es nicht um Wissen, beim christlichen Glauben geht es um eine Beziehung, und zwar die Beziehung zu Jesus. Und tatsächlich ist da etwas dran. Tatsächlich steht im Kern unseres Glaubens die Bundesbeziehung, die wir durch den Glauben mit unserem Herrn und Erlöser haben. Und zu dieser Beziehung gehört eben auch, dass ich Dinge über Jesus, sein Wort und seine Gebote weiß. Ja, ich muss wissen, wer er ist. Ich muss wissen, wie er angebetet werden will und was er für mich getan hat. Es ist falsch und sehr problematisch, wenn Menschen die Beziehung zu Jesus und das Wissen über Jesus gegeneinander ausspielen. Wisst ihr, beides gehört eng zusammen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Deswegen haben wir zum Beispiel bei uns in der Gemeinde hier auch die Bekenntnisunterweisung, diesen zweiten Teil. Du kannst nur eine gesunde Beziehung zu Jesus haben, wenn du Dinge über Jesus weißt. Und du kannst auch keine Fragen beantworten, ohne etwas zu wissen, wenn Menschen, wie es hier in Vers 15 heißt, von dir Rechenschaft fordern. Sei bereit, in dieser Welt Zeugnis zu geben über die Hoffnung, die in dir ist. Auch oder gerade dann, wenn dir Wind ins Gesicht bläst. Und auf noch was anderes deutet hier Petrus. Nämlich auf die Art und Weise, wie du Zeugnis gibst. Petrus fügt nämlich hinzu, ganz am Ende von Vers 15 oder am Anfang von Vers 16, mit Sanftmut und Ehrerbietung und so, dass du ein reines Gewissen bewahrst. Ja, gerade bei Widerstand ist es ja durchaus menschlich, emotional zu reagieren. Der erzählt solche Lügen über mich, nur weil ich Christ bin. Dem werde ich es zeigen. Der soll nur abwarten, bis wir uns das nächste Mal begegnen. Dann stelle ich den zur Rede. Oder die kritisiert die Wahrheit der Bibel und bezeichnet mich als gefährlichen Fundamentalisten. Dabei hat sie sich noch niemals wirklich damit beschäftigt. Die soll sich mal bei mir melden und mit mir reden. Dann werde ich ihr schon zeigen, wie wenig durchdacht ihre Argumente sind. Vorsicht! Petrus sagt hier deutlich, wenn du auf Widerstand triffst, ist das kein Freifahrtschein für wie du mir, so ich dir. Kein Freifahrtschein. Ganz im Gegenteil, wenn du auf Widerstand triffst, begegnet man dir ja nicht mit Sanftmut und Ehrerbietung. Aber es ist dein Auftrag jetzt auf mangelnde Sanftmut mit echter Sanftmut und auf mangelnde Ehrerbietung mit echter Ehrerbietung zu reagieren. Und dabei geht es nicht nur um deine Reden, nicht nur um die Rechenschaft, die du ablegst über die Hoffnung, die in dir ist. Es geht auch um dein Handeln. Auch mit deinem praktischen Leben, allen anderen Bereichen deines Lebens, neben deinem Reden, sollst du dich nicht zurückziehen, sondern du sollst nach außen wirken. Vers 16. Und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel, also euer gutes Leben in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Es ist dieser Punkt, den Petrus immer wieder macht. Wenn Leute sich über dich lustig machen, dich meiden, dich vielleicht sogar verfolgen, weil du Christ bist, dann ist das so. Aber stell auf jeden Fall sicher, dass du den Menschen ansonsten kein Anstoß bist. In anderen Worten, sei kein Besserwisser, sei keine Nervensäge, sei jemand, mit dem man einfach gerne Zeit verbringt, mit dem man gerne zusammenarbeitet, auf den man sich verlassen kann, der ein offenes Ohr hat, kurz jemand, den jeder gerne als Nachbar hätte, und zwar unabhängig von der eigenen Weltanschauung. Und das wird dann einige Lästerer zum Schweigen bringen. Petrus schreibt ja in Vers 16, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Ich möchte euch ein Beispiel geben, damit wir das ein bisschen nachvollziehen können, was Petrus hier meint. Da ist Hans. Hans ist Christ und Hans arbeitet in einer Firma. Jeden Tag macht er treu seine Arbeit. Hans ist nett und freundlich zu seinen Kollegen. Und ab und zu erzählt er ihnen auch von Jesus. Und in derselben Abteilung arbeitet auch Dirk. Und Dirk ist kein Christ und Dirk mag Hans nicht, weil Hans Christ ist. Und immer wieder fängt Dirk bei den Kollegen an, über Hans zu lästern. Ja, Hans hat das gemacht. Hans hat eine schiefe Nase. Hans ist einfach zu nett. Hans ist voll der Streber. Hans will sich nur beim Chef einschleimen. Hans, Hans, Hans. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Die anderen wollen nicht so wirklich mitmachen. Aber Dirk gibt nicht auf und fängt immer wieder an, über Hans zu lästern. Und eines Tages sagt einer der Arbeitskollegen: Dirk, hör mal zu. Wenn du Hans nicht magst, ist das deine Sache. Ja, mir geht das auch mit seinem Jesus manchmal auf den Keks. Aber keiner hier in dieser Abteilung ist so hilfsbereit, so höflich und macht so gute Arbeit wie Hans. Also bitte hör auf, uns mit deinem Lästern über Hans zu nerven. Was passiert hier? Dirk wird zu Schanden, weil er den guten Wandel von Hans verlästert. Und genauso sollen wir sein, wenn dich die Menschen wegen Jesus oder weil du wegen ihm bestimmte Dinge tust oder nicht tust, verlästern, meiden, dann ist das so. Aber gib ihnen ansonsten keinen Grund, etwas gegen dich zu haben, weil du komisch, schwierig oder nervig bist. Und es erfordert Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Denn als Christen sind wir nämlich auch gut darin, sündhafte oder zumindest für andere schwierige Charaktereigenschaften auch noch christlich zu rechtfertigen. Ja, und wenn du dir nicht sicher bist, ob du in einem Bereich Widerstand erfährst, weil du Christ bist oder weil du dich einfach blöd verhalten hast, dann frage ruhig mal andere Christen, ob das eine oder das andere der Fall ist. Und in Vers 17 bringt Petrus das auch nochmal auf den Punkt. Er sagt, denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Wenn ihr leidet, dann für die richtige Sache. Und wenn du jetzt auf Widerstand triffst für deinen Glauben, dann bist du vielleicht dazu geneigt, dich zurückzuziehen, wenn du eher konfliktscheu bist. Oder du bist geneigt, jetzt erst recht zurückzuschießen, weil du eher zu den angriffslustigen Menschen gehörst. Aber zu beidem sagt Petrus hier eindeutig nein. Sondern wirke positiv in deine Umgebung. Sei Salz und Licht in dieser Welt, in deinem Reden, wenn du Rechenschaft ablegst über die Hoffnung in dir und in deinem Tun, wenn du einen guten Wandel führst. Behalte deinen Auftrag im Blick, für Jesus in dieser Welt zu leuchten, aber nicht aggressiv oder unfreundlich, sondern mit Wertschätzung und Respekt. Sogar gegenüber den Menschen, die dir Widerstand entgegenbringen. Wenn Widerstand kommt, dann behalte den Stärkeren im Blick. Der Blick nach oben. Wenn Widerstand kommt, dann behalte den Auftrag im Blick, deine Umgebung. Und jetzt drittens, wenn Widerstand kommt, dann blicke aber auch nach vorne. Und das ist mein dritter Punkt. Wenn du für deinen Glauben Widerstand erfährst, dann behalte das Ende im Blick. Gott ist der Stärkere. Das haben wir ausführlich im ersten Punkt gesehen. Aber ehrlich gesagt, was habe ich davon, wenn sich erstmal an meinen Umständen nichts ändert? Vielleicht ist diese Frage ein bisschen provokant, aber ist sie nicht berechtigt? Man kann sie auch andersherum stellen. Wenn Gott stärker ist als die Umstände, warum ändert er sie dann nicht jetzt, in diesem Moment? Das ist doch das, was wir uns alle wünschen. Und Gott sagt dazu, ja, ich werde mich als der Stärkere zeigen. Ich werde alle Umstände besiegen, zertrümmern und aus dem Weg räumen. Aber nicht dann, wenn ihr es wollt, sondern dann, wenn ich es will. Versetzen wir uns noch einmal in die Zeit von Jesaja. Über 2700 Jahre ist es her. Wir haben gesehen, auch damals ächzte Gottes Volk unter den Umständen. Wir hatten in Kapitel 8 gelesen, dass sie in dieser Zeit Gott als den Stärkeren fürchten sollten. Aber im Kapitel davor, Kapitel 7 und Kapitel danach, Kapitel 9, spricht Gott auch von dem König, den er schicken wird und der sich tatsächlich als der Stärkere erweisen wird. Er sagt über diesen König, er wird Gott mit uns, Immanuel, heißen. Und dieser Gott mit uns wird Gottes Kindern ewigen Frieden bringen. Vielleicht hat sich damals der ein oder andere das angehört und gedacht, ja, nur noch ganz kurz, dann wird es soweit sein und dann wird alles gut. Wisst ihr, dann begann das große Warten. Erstmal wurde alles nicht besser, sondern schlimmer. Die Assyrer wurden zwar noch abgewehrt, aber die nächste Großmacht, die Babylonier, die machten Jerusalem platt, verbrannten den Tempel und ein Großteil der Israeliten wurde verschleppt. Andere starben. Und die Frage, die sich stellte für die Leute, die alles verloren hatten, komplette Existenz. Wo ist der König jetzt? Wo ist der Friedefürst? Was ist mit den Verheißungen Gottes? Jahrhunderte lag eine dunkle Wolke über Gottes Volk. Die Besatzer wechselten. Ja, kamen die Babylonier, dann die Perser. Zwischendurch durfte sogar ein kleiner Teil wieder zurück nach Jerusalem. Aber die Besatzung endete nicht. Kamen dann die Griechen und irgendwann die Römer. Und seit der Verheißung von Jesaja sind 700 Jahre vergangen. Aber dann plötzlich, als vermutlich fast keiner mehr damit rechnete, kam er, der Immanuel, der Gott mit uns, der Friedefürst. Aber nicht als der Stärkere, wie alle gehofft hatten, sondern ganz schwach. Nicht in einem Palast, sondern in einem Stall. Er wählte ein Leben des Leidens, er wählte den Widerstand, um uns zu Gott zu bringen. Vers 18a. Denn auch Christus hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Er, der Gerechte, starb für uns Ungerechte, damit aus uns Ungerechten Gerechte würden. Er stand auf von den Toten, er fuhr in den Himmel. Seinen Auftrag hatte er ausgeführt, aber nur Teil 1 vom Auftrag. Denn er sagte von sich, dieses erste Mal kam ich in Schwäche und in Demut und als Leidender, um eure Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Aber ich werde ein zweites Mal kommen. In Stärke. Und in Macht und in Herrlichkeit. Um allen Widerstand gegen meine Herrschaft zu vernichten und euch tatsächlich zu mir zu führen. Und dann werden alle Umstände, die euch Leid bringen, zerstört sein. Und in der Situation sind wir jetzt. Genau wie die Adressaten von Petrus' Brief. Zwischen Kommen Nummer 1 und Kommen Nummer 2. Und so sind wir auch gar nicht so anders als die Leute zur Zeit von Petrus. Und auch nicht so anders als die Leute zur Zeit von Jesaja. Wir haben einen starken Gott, wir kennen den, der stärker ist als alle unsere Umstände. Aber wir sehen das nicht, sondern wir vertrauen darauf, weil er es uns gesagt hat. Schon einmal hat er uns gezeigt, dass er sich oft Zeit lässt, aber dass er sein Wort hält. Und das wird er auch beim zweiten Mal tun. Und weil wir jetzt wieder in der Erwartung leben, dass Jesus kommt, feiern wir Advent. Es ist nicht nur eine Vorbereitung auf Weihnachten, wo wir uns an das erste Kommen erinnern. Advent ist für uns auch immer wieder eine Vorbereitung auf das zweite Kommen, wenn Jesus wiederkommt in Macht und Stärke und Herrlichkeit und alles, wirklich alles neu machen wird. Vielleicht sagst du dir jetzt, das ist ja alles schön und gut, aber ganz ehrlich, wo findest du das in unserem Abschnitt? Ich finde hier nur Aufträge für die Gegenwart. Ja, ich soll mich jetzt freuen im Leid, ich soll jetzt ein gutes Zeugnis abgeben für meinen Glauben. Aber wo ist hier die Zukunft im Blick? Schaut nochmal rein. Vers 15 werden wir aufgefordert, Zeugnis zu sein in dieser Welt. Das ist unser Auftrag. Aber wovon sollen wir Zeugnis ablegen? Petrus schreibt von der Hoffnung, die in uns ist. Die Hoffnung, die in uns ist. Und was meint Petrus damit? Hoffnung, lebendige Hoffnung, bedeutet, fest davon überzeugt zu sein, dass eines Tages alles, wirklich alles wieder gut wird. Hoffnung bedeutet, fest davon auszugehen, dass Gott eines Tages alles gut macht. Oder andersrum gesagt, dass Gott dem Leid eines Tages ein Ende macht. Mit dem kleinen Wort Hoffnung fasst Petrus die gute Nachricht zusammen, dass Jesus eben nicht nur einmal gekommen ist, sondern dass er ein zweites Mal wiederkommen wird. Hoffnung bedeutet praktisch, dass du deinen Blick nicht auf die drohenden Umstände und den Widerstand richtest, sondern auf das Ende von allem Leid und allem Widerstand. Ich möchte so weit gehen, heute Morgen zu sagen, dass Petrus mit diesem einen Wort Hoffnung die gute Nachricht, also das Evangelium, zusammenfasst, und zwar für Menschen, die gerade Widerstand erfahren. Es ist die Hoffnung auf die perfekte Welt, von der Johannes zum Beispiel in Offenbarung 7 schreibt. Er sagt dort, darum sind wir Christen vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird sein Zelt aufschlagen über ihnen. Und sie werden nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten, auch wird sie die Sonne nicht treffen, noch irgendeine Hitze. Denn das Lamm, das inmitten des Thrones ist, wird sie weiden und sie leiten zu lebendigen Wasserquellen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Weißt du, mit Hoffnung im Herzen zu leben, das bedeutet, fröhlich die Widerstände zu ertragen, weil ich weiß, dass das Ende sicher ist. Aber warum ist diese Hoffnung keine leere Hoffnung? Warum ist das nicht einfach so ein Wünsch dir was? Warum können wir diese lebendige Hoffnung in uns tragen, wie Petrus schreibt? Warum können wir uns sicher sein, dass Jesus ein zweites Mal wiederkommt? Deswegen, weil er schon einmal gesagt hat, ich komme zu euch, um euch zu Gott zu führen. Und weil er das nicht nur gesagt hat, sondern weil er dann auch wirklich gekommen ist. Stell dir vor, ein ausländischer Geheimdienst hat es auf dich abgesehen. In den letzten 3 Wochen sind 3 Agenten rund um die Uhr damit beschäftigt, dich zu verfolgen. Modernste Technik kommt zum Einsatz, die Agenten sind Vollprofis. Du merkst nichts, während sie 3 Wochen deines Lebens haargenau protokollieren. Jedes Gespräch, jedes Selbstgespräch, jede WhatsApp, Signal oder Telegram-Nachricht, jedes Telefongespräch, alle Nachrichten, die du schaust oder liest, jedes YouTube-Video, was du anklickst, sie wissen alles. Nach 3 Wochen stellt der Geheimdienst fest, dumme Verwechslung, alles umsonst. Aber nehmen wir an, jetzt würde sich jemand trotzdem die Mühe machen, die ganzen Daten von dir auszuwerten und würde dann gefragt, hey, die Person ist jetzt zwar ganz egal, war ja nur eine Verwechslung, aber was macht den Menschen, den wir da auf Schritt und Tritt kontrolliert haben, was macht den eigentlich aus? Wohin schaut der mit seinem Leben? Worauf richtet sich der Fokus seines Lebens? Was würde man über dich dann feststellen? Würde man zu dem Schluss kommen, im Prinzip ertrinkt er oder sie gerade in den Sorgen und der Verzweiflung, die das Leben gerade auch als Christ so mit sich bringt? Oder würde man zu dem Schluss kommen, bei all seinen Hobbys, bei all seinen Interessen, bei all seinen Sorgen und Nöten und in all seiner Verzweiflung und all seinen Fragen, im Kern treibt ihn oder sie eine Hoffnung an, die nicht von dieser Welt ist. Eine Hoffnung, die du haben darfst, weil der Stärkere sich nicht zu schade ist, dein Freund zu sein. Eine Hoffnung, die dich in allem Leid, deinen Auftrag zum Zeugnis in dieser dunklen Welt nicht vergessen lässt. Und eine Hoffnung, die ein festes Fundament hat, weil sie eines Tages Wirklichkeit werden wird. Amen.